Ich grüße euch von der Gemeinde in Mössingen, von meiner Frau, die heute leider nicht mitkommen konnte. In der Urlaubszeit sind ja viele weg und ich habe dann da meine Tochter und ihr Mann und unsere Enkelin, ich bin übrigens Opa geworden, zu Besuch sind, habe ich gesagt, ihr geht alle nach Mössingen, dann ist es dort nicht so leer. Und beim nächsten Mal kommt sie sicher wieder mit und dann werden wir euch auch wieder Lieder singen. So Gott will und wir leben. Heute habe ich ein Problem mit meiner Stimme. Die will nicht so richtig. Ich muss mich ständig räuspern. Das ist ganz schlimm gerade. Das macht mich echt. Aber ich habe gebetet. Ich habe gesagt, Herr, du kannst Gnade dazu schenken, dass es trotzdem gut rüberkommt, was du mir gezeigt hast. Vielleicht darf ich den Bruder hinten bitten, gleich mal dieses Bild einzublenden. Das brauche ich nachher. Es geht wieder um das Thema Begegnungen mit Jesus. Und bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich noch kurz beten. Lieber Herr Jesus, es ist gut, dass wir dir begegnen durften in unserem Leben, jeder auf ganz spezifische Weise. Du hast dich einem jeden von uns als der zu erkennen gegeben, der du bist, der uns liebende Sohn Gottes, der vor uns am Kreuz gestorben und auferstanden ist und zu dem ein jeder kommen darf, so wie er ist und den du veränderst und neu machst. Und es gilt auch für jeden, der heute unter uns ist, der dich nicht kennt. Schenke du Gnade, Herr, dass auch hier ein Neuanfang mit dir gewagt wird, Herr. Danke dafür, dass du dazu Gnade gibst. Danke, dass du unter uns bist und dass du uns segnest um deines Namens willen, Herr. Amen. Der Bibeltext steht in zwei verschiedenen Evangelien, einmal im Matthäusevangelium. Vielen Dank, Ewald. Ob das hilft, kann ich nicht versprechen. Also, ich probiere es mal. Ich kann das nicht runterspülen. Da müsste man irgendwas erfinden oder so, keine Ahnung. Ich habe schon gedacht, mit Salzsäure gurgeln oder so, aber das würde dann wahrscheinlich zu effektiv sein. War ein Spaß, mache ich natürlich nicht, braucht ihr keine Sorge haben. Matthäus Kapitel 15 und Markus Kapitel 7. Das sind zwei Bibeltexte, die sich unbedingt, die man miteinander lesen muss, weil sonst werden sie auch nur einseitig verstanden. Denn in jedem dieser Texte gibt es Aspekte einer Begegnung, die ein Mensch mit Jesus hatte, wo ein Text den anderen ergänzt. Und deshalb müssen wir diese Texte miteinander sehen. Das Thema ist die syrophönizische oder kanaanäische Frau. Oder der Glaube öffnet eine Tür. Der Glaube öffnet eine Tür. Manchmal möchten Menschen, dass sich Türen öffnen, die Gott geschlossen haben will. Und manchmal ist es andersrum. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir immer in enger Tuchfühlung mit Jesus bleiben. Dass wir in wichtigen und auch in weniger wichtigen Entscheidungen in unserem Leben fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der erste Eindruck, den ich beim Lesen dieses Textes hier gewinne, und ich lese mal Matthäus Kapitel 15, jetzt bin ich schon wieder im falschen Text gelandet. Was ist mein Zettel? Matthäus 15, ab Vers 21. Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und jetzt wissen wir schon gar nicht, wo ging er denn weg? Das sagt der andere Text. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, fertige sie doch endlich ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Und jetzt gehen wir zu Markus, lesen den gleichen Text im Markus-Evangelium. Kapitel 7, Verse 24 bis 30. Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien gebürtig, und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann habt ihr mitbekommen, dass dieser Text, jeder dieser Texte bestimmte Aussagen macht, die dem anderen nicht vorkommen. Der erste Eindruck, den ich beim Lesen dieser Texte gewonnen habe, war, Jesus war gestresst. Oder? Jesus war gestresst. Bei dem Arbeitspensum, das Jesus hatte, wäre das für uns zumindest der Fall gewesen. Zuvor hat Jesus mehrfach versucht, sich zurückzuziehen, weil die Menschen überall, wo er hinkam, ihn bedrängt haben. Es gelang ihm aber nicht so recht. Zum Beispiel in Kapitel 14, Vers 13. Im Matthäusevangelium. Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Und als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Und als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge. Und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Also es war Jesus fast nicht möglich, irgendwo hinzugehen, ohne dass irgendjemand ihm folgte. Vergessen wir nicht, Jesus war Mensch, so wie du und ich. Er war wie wir, eingeschränkt von Raum und Zeit und hatte die gleichen körperlichen Bedürfnisse wie du und ich. Um endlich wieder Zeit für sich und seine Jünger zu haben, tut Jesus einen Schritt, den ich erstaunlich finde. Er zieht sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Das ist hier oben. Sidon und Tyrus. Ja? Wo war Jesus? Wo war Jesus? Das müssen wir gleich mal die Frage stellen. Das ist ja in der Provinz Syrien, an der Mittelmeerküste, und zwar auf heidnischem Gebiet. Das ist deshalb erstaunlich, weil Jesu Wirken eigentlich auf Israel beschränkt war. Dazu später mehr. Jesus war im Land Genezareth, Kapitel 14, Vers 34 lesen wir das. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Das ist am See Genezareth. Also das ist ein gutes Stück weiter südlich. Beziehungsweise hier ist dieser gelbe Kringel da am See Genezareth, am Galiläischen Meer. Ja? Und jetzt geht Jesus von dort aus weg, zieht sich in ein Gebiet zurück, wo er sicher sein konnte, dass ihm die Schriftgelehrten und Pharisäer nicht folgen würden. Die wären da nie hingegangen. So in der Annahme, dort habe ich meine Ruhe. Mir ist ein Vers aus dem Johannesevangelium wichtig geworden, wo der Herr Jesus Kapitel 9, Vers 4 sagt: Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Das heißt, als Jesus dorthin kommt, da war dort schon ein Werk für ihn bereitet. Er fand nicht die Ruhe, die er als Mensch gesucht hat. Warum? Weil der Vater dort ein Werk für ihn bereitet hat. Das finde ich erstaunlich. Hier bestätigt sich ganz klar, dass der Vater in seiner Weisheit sein Leben führt und leitet und der Herr Jesus auch folgt. Ja? Ob Jesus jetzt das schon vorher gewusst hat oder nicht, steht hier nicht geschrieben. Er ist Gott, er weiß alles. Er wusste, was ihn erwartet, bestimmt. Aber sein vorrangiges Ziel war, erstmal mit seinen Jüngern Ruhe zu haben, sich zurückzuziehen. Aber, und das war das Interessante, ist das Interessante in dieser Angelegenheit, Jesus bleibt trotzdem offen dafür, das zu tun, was der Vater für ihn bereitet hat. Und das finde ich so ganz arg wichtig. Also offensichtlich hatte hier Jesus ein Werk zu tun, denn überall, wo Jesus hinkommt, war irgendeine Not vorhanden. Das soll auch mein erster Punkt sein. Ich lese mal meine Punkte vor, damit ihr einen Überblick bekommt. Die Not ist da, das ist der erste Punkt. Und das ist ja heute auch schon so. Überall, wo wir hingucken, nur noch Not. Zweitens, der Helfer ist auch da. Ist auch heute so. Der Helfer ist auch da. Der dritte Punkt, die Tür ist zu. Deswegen das Thema der Predigt, der Glaube öffnet eine Tür. Und der vierte Punkt, der Schlüssel zu dieser Tür ist gefunden. Das ist das, was der Text im Groben aussagt. Ja? Die Not ist da, der Helfer ist da, eine Tür ist zu und der Schlüssel zu dieser Tür wird gefunden oder ist gefunden. Ob das jetzt eine klassische Disposition nach Bibelschullehre ist oder nicht, sei mal dahingestellt, kann man darüber streiten, aber das sind die Gedanken, die mir wichtig geworden sind. Was war die Not? Diese Tochter war besessen. Ein ganz schrecklicher Zustand. Denken wir an diesen Gadarener, der mit Ketten gefesselt wurde und sich trotzdem frei machen konnte. Ja? Und der sich selbst schlug und selbst Schaden zufügte. Das heißt, der schlug sich selbst mit Steinen. Der Teufel will nichts anderes als nur zerstören. Egal wohin er kommt. Und er ist schlau. Er ist schlauer als wir. Oft schafft er es. Leider. Vielleicht manchmal deswegen, weil wir uns nicht nach dem richten, was Gott uns an Vorgaben gegeben hat, wie wir mit ihm umgehen müssen. Ja? Denn wir wissen ja, Jesus ist der Sieger und er steht über allem und er hat die Macht. Und der Teufel kann nichts tun, ohne dass es Jesus nicht wüsste. Oder dass es seiner Kontrolle entglitten wäre oder so. Ja? Die Not war groß und es war gerade in der Zeit, in der Jesus seinen Dienst tat, häufig anzutreffen. Und das war wirklich eine ganz schreckliche Sache. Das muss das für eine hoffnungslose Angelegenheit gewesen sein für diese Frau. Vor allem auch deshalb, weil sie, wie Matthäus und Markus berichten, eine heidnische Frau war. Das war aus ihrer Sicht eine doppelte Not. Warum? Erstens war der Einzige, von dem sie gehört hatte, dass er Dämonen austrieb, für sie gar nicht erreichbar. Sie konnte gar nicht davon ausgehen, dass sie den jemals sieht oder dem jemals begegnet. Und das Zweite, sie war keineswegs konnte sie sicher sein, dass er, der Jude, ihr, der Heidin, helfen würde. Wie viele Menschen unserer Zeit sind in einer ähnlichen Situation? Sie sind in einer Not, und ich sage mal, fast hauptsächlich besteht Not bei den Menschen zuallererst in geistlicher Not. Und keiner ist da, der ihnen da heraushilft. Nur Menschen, die Jesus kennen, die den Heiligen Geist haben und sich nach dem Wort Gottes richten, haben die Möglichkeit, anderen Licht zu bringen, den Weg zu zeigen und sie auf den Weg zu bringen. Möge Gott Gnade schenken, dass uns das immer wieder gelingt, Menschen zu Jesus zu führen. Vielleicht geht es uns manchmal wie Jesus. Wir wollen uns erholen, unsere Ruhe haben. Es ist ja gerade Urlaubszeit. Da gehen wir ja nicht ohne Grund hin. Wir gehen ja hin, weil wir merken, wir müssen mal wieder relaxen, wir müssen mal uns wieder erholen. Und dann schickt uns Gott Menschen über den Weg, die ohne Jesus sind. Ganz sicher. Wenn du an deinem Urlaubsort bist, werden dir Menschen begegnen, die Jesus nicht kennen. Vielleicht begegnet dir auch ein Bruder oder eine Schwester oder mehrere, und du darfst dich daran freuen, an der Gemeinschaft mit ihnen. Aber wenn Jesus uns einen anderen Menschen über den Weg schickt und uns die Möglichkeit gibt, von Jesus zu erzählen, dann sollten wir offen sein dafür. So nach dem, was Petrus sagt, seid alle Zeit bereit, Rechenschaft abzulegen von der Hoffnung, die in euch ist. Und ich merke es, ich muss euch sagen, manchmal, dass ich das gar nicht bin. Und dann darf ich zum Herrn Jesus gehen und sagen, Herr Jesus, mach du mich bereit, dass wenn du mich in eine solche Situation führst, dass ich dann auch bereit bin. Weil wenn die Situation da ist und ich bin nicht bereit, dann kann ich ja vielleicht das Ziel verfehlen. Sollte uns ein Anliegen sein. Und ich habe oft erfahren, da wo ich darum gebetet habe, um die Gelegenheit und um die Bereitschaft bei mir selber, dass dann plötzlich sich Situationen ergeben haben, die hätte ich selber gar nie machen können. Die hat Gott herbeigeführt und ich habe manchmal mit 2, 3 Sätzen einen Menschen auf Jesus hinweisen können. Sogar eine Situation hatte ich gestern, ja. Und das fand ich so interessant, weil es war beim Einkaufen. Ich stand vor dem Regal, obendrauf waren Sachen gestanden und neben mir war eine Frau, die war so groß. Und dann habe ich gefragt, brauchen Sie was von da oben? Nee, hat sie gesagt. Da habe ich gesagt, ja, Sie würden schlecht dann aufkommen, weil Sie so klein sind. Da sage ich zu ihr, aber wissen Sie, klein sein oder groß sein, das macht vor Gott keinen Unterschied. Gott liebt den Großen und den Kleinen. Sonst wäre Jesus nicht auf diese Welt gekommen und für alle Menschen gestorben. Da guckt sie mich nur so an und sagt, da haben Sie auch recht. Ich kannte die Frau nicht. Sie ist dann nachher ihre Wege gegangen. Aber das war so eine Situation. Wer weiß, was Gott da jetzt draus macht? Ich weiß es nicht. Vielleicht begegne ich ihr nie wieder. Aber ich weiß, das war so ein Moment, die Gott schenkt, wo Menschen erfahren, dass es einen Jesus gibt, der für uns gestorben ist. Für mich war das jetzt Evangelium in Kurzform, ja. Und vielleicht denkt sie drüber nach. Wäre schön, vielleicht begegne ich ihr auch wieder. Also, es gibt solche Situationen. In dieser Not, in der diese Frau ist, da merkt sie plötzlich, hier ist einer, der kann helfen, der kann wirklich helfen. Weil von dem habe ich gehört, dass der, ich weiß nicht, wie viele tausende Kranke geheilt hat und Dämonen ausgetrieben hat und alles Mögliche getan hat. Mein zweiter Punkt, der Helfer ist jetzt da. Da kann die Frau nur sagen, hurra! Oder? Hätte ich gar nicht erwartet, dass der plötzlich bei mir auftaucht. Als die Frau hört, dass Jesus in der Gegend war, da keimt Hoffnung in ihr auf und sie kommt und fällt vor Jesus nieder. Finde ich gewaltig. Sie fällt vor Jesus nieder, eine Heidin, die wahrscheinlich von Gottes Wort nicht viel gehört hat. Ja. Sie fällt vor Jesus nieder. Kapitel 7, Vers 25 im Markus-Evangelium. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Sie ist sich bewusst, wen sie vor sich hat. Und es wird aus Matthäus 15, Vers 22 deutlich. Denn da sagt sie, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Sie hat genau gewusst, wen sie vor sich hat. Sie wusste, es ist der, der kommen sollte. Also, vielleicht hat sie doch was von Gottes Wort gewusst, ja. Da gab es ja eine Verheißung. Da gab es doch jemand, der kommen soll, um die Menschen zu retten. So ist es auch heute noch bei vielen Menschen. Bei vielen Menschen, die heute mit dem Glauben nicht viel am Hut haben, aber die sind vielleicht mal irgendwann im Zephim gewesen oder in der Jungschar. Und dann kommst du mit ihnen ins Gespräch und dann dämmert es. Da war doch was. Da gab es doch mal einen, von der gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Vielleicht ist da was dran. Ich lese gerade ein Buch von Werner Gitt. Da beschreibt er viele, viele, viele Erlebnisse, die er in seinen Evangelisationsreisen in Russland und in anderen Ländern erlebt hat. Und es ist ermutigend, auch überwältigend zu sehen, wie wunderbar Gott führt und wirkt, wenn wir gehen. Ich bin ja so ein Stuhlhocker, gell? Wenn ich meine Frau nicht hätte, dann hätte ich nicht mal spazieren gehen. Meine Frau sagt immer, komm, geh mal raus. Deswegen war sie auch die Woche überrascht, als ich das gesagt habe. Hat sie gesagt, hat sie gar nicht damit gerechnet. War dann gut und war gut, dass wir gelaufen sind. Das haben wir mal wieder gebraucht. Es gibt so Situationen, ja, wo wir einfach merken, Gott ist da und führt uns in ganz spezifischen Situationen. Und diese Frau, sie merkt, da ist jemand, da ist dieser verheißene Sohn Davids da. Aber obwohl sie jetzt um Erbarmen bittet und Jesus mit Ehrfurcht begegnet, das tut sie. Da lesen wir, dass der Herr ihr nicht ein Wort antwortet. Vers 23 heißt es das. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Wenn da jetzt der Text aufhören würde, dann wäre das total frustrierend. Er antwortete ihr nicht ein Wort. Das heißt so viel wie Jesus. Das macht so das Bild von Jesus. Ist mir doch egal, wie es dir geht. Da frage ich dich jetzt ganz ehrlich, hast du nicht auch manchmal schon den Eindruck gehabt, wenn du auf deine Knie gegangen bist in irgendeiner schwierigen Lebenssituation, bist vor dem Herrn Jesus gekniet und hast gesagt, Herr, hilf mir. Und dann gehst du und hast das Gefühl, ich habe mich gar nicht gehört. Es ändert sich gar nichts. Ich habe manchmal mit Leuten zu tun, bekomme es auch über meine Frau mit, sie immer wieder auch in seelsorgerliche Weise für andere Frauen da ist. Wir plaudern keine Geheimnisse aus, aber manchmal kriegt man ein Telefonat mit, aha, da läuft gerade wieder was, dann ziehe ich mich zurück. Und dann merke ich einfach, da ist wieder ein Mensch in Not. Und ich finde es so gewaltig, dass ich könnte es so gar nicht. Meine Frau hat eine Gabe dafür und Gott hat ihr das geschenkt und deswegen hat sie auch diese Aufgabe. Es sind oft meistens gar keine Leute aus unserer Gemeinde, sondern Leute, die gar nicht zu uns in unsere Gemeinde kommen, ja. Aber es ist erstaunlich, wie Gott das gebraucht. Und da merke ich einfach, es gibt Situationen, da brauchen Menschen einen Zuspruch, einen Rat von einem Gläubigen, der sagen kann, du, auch wenn du das Gefühl hast, Jesus hört dich jetzt nicht, er ist trotzdem da, er hört dich trotzdem. Vielleicht ist der Zeitpunkt jetzt nicht der richtige, vielleicht musst du jetzt eine ganz bestimmte Sache lernen, die du nur da lernst, und in dieser Situation jetzt lernst. Geht es uns gerade auch in der Gemeinde. Es gibt viele Situationen, wo wir herausgefordert sind und wo wir merken, Gott lässt diese Dinge zu, nicht um uns zu ärgern, nein, sondern um uns zum Wachstum zu verhelfen. Und dass wir lernen, in bestimmten Situationen damit umzugehen, das lernen wir doch nicht auf dem grünen Tisch, das lernen wir nur in der Praxis. Wir sind aufrichtig und ernsthaft und in Ehrfurcht vor Jesus gekommen und er antwortet nicht. Vielleicht ist diese Frau uns nun hier ein Vorbild. Lesen wir weiter in Kapitel 15, Vers 23. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Diese Jünger, die sprechen sich eigentlich für diese Frau aus. Sie haben ja gesehen, dass Jesus ihr nicht antwortet. Und sie sagen ihm, du, kümmert dich doch mal um die Frau. Fertige sie ab. Ich weiß nicht, ob es im Grundtext so steht. Schlachter 2000 ist es so übersetzt. Wie steht es denn bei euch, die mitgelesen haben? Wie? Lass sie doch von dir. Ja. Klingt ein bisschen anders. Egal, auf jeden Fall die Jünger. Naja, man kann sagen, Herr, mach doch jetzt endlich Schluss damit. Mit diesem Theater da. Das können wir nicht mehr ertragen. Aber ich sage euch was, das ist erstaunlich, wie es weitergeht. Weil das, wie es weitergeht, zeigt uns, dass Jesus ganz genau weiß, was er tut. Das hätte mich ja auch gewundert, wenn es nicht so wäre. Also das, was die Jünger sagen, scheint auch nichts zu nützen. Der Helfer ist zwar da, aber er will nicht helfen. Mit dem, was Jesus nun seinen Jüngern in Erinnerung ruft, scheint sich zu bewahrheiten, was die Frau, die eine Heidin war, zu befürchten hatte. Vers 24, er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Klare Zielgruppe, da gehöre ich hin, da geht mich nichts an. Denken wir manchmal auch so. Ich sage euch was, ich bin ganz froh, dass Jesus so nicht denkt. Ja? Gleich vorneweg. Also mein dritter Punkt, das ist die Tür ist zu. Die Antwort des Herrn ist unmissverständlich. Das war klar. Man möchte der Frau sagen, na jetzt lass es doch endlich gut sein, der Herr will dir nicht helfen. Ist doch eigentlich klar jetzt, oder? Können wir das sagen? Nach dem, was Jesus hier sagt, gab es einen klaren Grund, warum er ihr nicht helfen würde. Er war zielgerichtet. Aber diese Aussage macht Jesus nicht nur einfach so. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus sich, ich sag mal so, mit sich reden lässt. Ja. Die Tür war zu für das Heil dieser Frau und ihrer Tochter, aber sie war nicht endgültig zu. Und man muss diese Frau wirklich bewundern, denn sie gibt nicht auf. Vers 25 nämlich, da heißt es, da kam sie und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir! Da fällt mir sofort Philipper 4 ein. Da heißt es, lasst alle eure Anliegen im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Da sehe ich dieses Flehen. Das hat die Frau so tief bewegt, dass sie vor dem Herrn niederkniet und ihn anfleht, hilf mir doch. Es erinnert mich an mein erstes Gebet zum Herrn. Ich lag in meinem Bäckerzimmer in der Metzgerstraße 1 oben unterm Dach auf den Knien und habe gesagt, Herr Jesus, lieber Gott, hilf mir doch. Ich kannte Jesus nicht persönlich, aber ich wusste, es gibt einen lieben Gott, das hatte ich mal gelernt. Und da war es Gott wurscht, ob ich ihn lieber Gott oder sonst wie nenne. Er wusste, dass ich ihn meine. Er wusste, dass es aus meinem Herzen kam. Und er hat es gehört und hat mich gerettet. Und da kann ich nur sagen, das ist Barmherzigkeit, wenn man das erlebt hat. Und ich erinnere mich oft daran, versuche mich oft daran zu erinnern, dass Jesus mich einfach so angenommen hat, wie ich bin. Finde ich groß und gewaltig. Diese Frau, sie macht nicht viele Worte, aber man merkt, worauf sie ihre Hoffnung ausrichtet. Sie ist nicht unverschämt. Das erkennen wir ja daran, wie sie Jesus anredet. Sie nennt ihn Herr. Sie anerkennt voll, er ist der Herr. Er kann entscheiden. So oder so. Ja, Herr, du hast eigentlich recht. Du kannst mir deine Hilfe mit Recht versagen. Aber die folgenden Worte Jesu machen ihre Lage klar. Vers 26. Er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Es ist nicht recht. Puh, wenn das Jesus zu mir sagen würde, dann wüsste ich ja, wo der Weg lang geht, oder? Wer weiß besser, was recht ist als der Herr? Aber sie gibt nicht auf. Versteht ihr, das Recht ist eine wichtige Sache, aber beim Recht hört es Gott bei Gott nicht auf. Und das ist zu unserem Glück so, gut so. Was hier auffällt, Jesus spricht mit der Frau in einem Bild, das sie versteht. Es war undenkbar, dass in einer zum Essen versammelten Familie das Haustier der Hund zuerst versorgt würde. Das hat man nicht gemacht. Heute ist es vielleicht manchmal schon so. Ja. Da sind die Tiere wertvoller wie der Mensch. 100.000 Abtreibungen im Jahr sprechen für sich. Wahrscheinlich vielleicht sogar von denen, die die Tiere so sehr lieben. Würde mich nicht wundern, wenn es so ist. Also, was diese Frau hat verstanden, sie versteht diesen Vergleich, nämlich, dass mit den Kindern das Haus Israel gemeint war und mit dem Hund sie als eine Heidin. Da könnte man schon sagen, Jesus war ganz schön abfällig, oder? Sieht nur vordergründig so aus. Warum war diese Sache so? Nun, unter den Juden, da wurden die heidnischen Völker vielfach als Hunde bezeichnet. Und deswegen hat Jesus das so gesagt. Er hat es sofort verstanden. Da musste Jesus gar nicht viel mehr Worte machen. Und dann scheint die Tür endgültig verschlossen zu sein, von Jesus Hilfe zu erwarten. Der Schlüssel zum Heil war offensichtlich, zum Volk Israel zu gehören. Da hat sie Pech gehabt. Da gehörte sie nicht dazu. Geht es uns nicht oft auch so? Wir beten, stehen in einer Sache vor dem Herrn und scheinen keinen Schlüssel zu seinem Herzen zu haben. Wie gehen wir mit dieser scheinbaren Ohnmacht um? Geben wir auf? Sagen wir, es hat ja eh keinen Sinn, Manche Menschen sind in einem gewissen Stadium ihres Glaubenslebens an so einem Punkt gestanden. Und zwar, entweder war niemand da, der ihnen weitergeholfen hat, oder sie haben sich nicht weiter mit dem Wort Gottes beschäftigt, oder sie hatten Jesus nicht wirklich erkannt. Aber ich weiß von so manchen, wer gesagt hat, ja, ich habe da auch schon gebetet, und Gott hat nichts gemacht, und seitdem ist Schluss für mich. Ich will nichts mehr von Jesus und dem ganzen Zeug wissen. Schade, wenn so ist. Ich glaube, diese Frau hat Jesus wirklich erkannt, wie er ist und wer er ist. Sie wusste, das ist nicht das letzte Wort. Worauf hat sie sich verlassen? Da kommen wir später nachher dazu. Hier will ich eine wichtige Frage in den Raum werfen. Gibt es einen Schlüssel, der diese offensichtlich verschlossene Tür öffnen kann? Diese Frage muss beantwortet werden. Gibt es einen solchen Schlüssel? Kann man Gottes Herz nur erreichen, wenn man die richtigen Argumente kennt? Ich weiß viele nicht. Also, ich stehe manchmal vor dem Herrn und sage, Herr, jetzt habe ich so viel gelernt und war auf einer Bibelschule und habe alles Mögliche schon gehört und mitgemacht, aber ich weiß nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich kann nur jetzt eben nach dem, was ich nach bestem Wissen und Gewissen handeln, ja? Und dich bitten, dass du mich davor bewahrst, es falsch zu machen. Nimm du das, was ich nicht kann und weiß, in deine Hand. Und wenn du willst, gebrauche das, was ich zu tun vermag. Und wenn das nicht richtig ist, dann kannst du es auch verhindern. Es gibt so viele Situationen, da müssen wir uns wirklich ganz und gar, ja eigentlich immer, ganz und gar in Gottes Hand geben. Aber wir haben so viel gelernt, gell? Und unser Verstand steht uns manchmal wirklich im Weg. Bloß weil wir was nicht verstehen, machen wir es nicht. Deswegen sagt die Schrift, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. So wird er deine Pfade ebnen. Und erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Deshalb ist es wichtig, immer den Herrn Jesus zu erkennen, zu sehen, wie will er führen. Macht er eine Tür auf oder zu? Es kann heute falsch sein, die Tür aufzumachen, aber in 3 Tagen kann es richtig sein. Und da kann ich dann in dieser Zeit Geduld lernen. Geduld lerne ich ja nur, wenn ich hinter mir langsam einen Autofahrer herfahren muss. Ne? Ist doch so. Ich schelte immer und dann sagt meine Frau, lass es, das bringt doch eh nichts. Das zehrt nur an deinen Nerven. Hat sie recht. Also ich glaube, der Herr wollte die Frau prüfen und ich glaube, sie bestand die Prüfung, ohne selber zu wissen, warum. Ihre Entgegnung auf Jesu Antwort scheint der Schlüssel zu sein, der die Tür zum Herzen Jesu öffnet. Sie hatte das richtige Argument gefunden in ihrem Ringen mit dem Herrn. Vers 27. Sie sprach, Herr, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herrin fallen. Es ist so viel da, warum soll dann für uns nichts übrig bleiben? Sage ich jetzt mal mit anderen Worten. Ja? Das kann doch nicht sein. Du bist doch der reiche, allmächtige Gott, der alles hat. Soll da für uns nichts übrig bleiben? Das konnte sie sich nicht vorstellen. Es stimmt, manchmal hört Gott auf unsere Argumente. Ich denke da an Abraham oder Mose, die haben das erlebt. Aber ich denke, was hier ausschlaggebend ist, war nicht ihr Argument. Vers 28 gibt uns die Antwort. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Einen großen Glauben. Obwohl die Frau eine Heidin war, hatte sie den Glauben, den der Herr in Israel vielfach nicht gefunden hatte. Das finde ich ganz erstaunlich. Ja? Die Kinder glaubten vielfach nicht, aber die Hunde. Das heißt, hier komme ich zu meinem 4. Punkt. Der Schlüssel ist gefunden. Ich glaube, es ist hier wirklich demütiger Glaube, der Schlüssel zum Heil ist. Und ich sage dir was, ich glaube, du und ich, wir sind nicht anders zu Jesus gekommen. Wir sind mit einem Glauben zu Jesus gekommen, hoffe ich doch, zumindest bei mir war es so, der erkannt hat, ich bin zu nichts fähig. Ich kann mich nicht retten. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich musste mich vor diesem Gott demütigen. Ich musste endlich zugeben, dass ich es nicht hinkriege, mich selbst zu erlösen. Mit Yoga und weiß der Kuckuck was allem. Habe ich alles auch probiert. Wisst ihr was? Wenn ich heute drüber nachdenke, muss ich sagen, ich war echt bescheuert. Da saß ich meditierend vor dem Backofen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und meine Chefin kommt und denkt, was macht denn der da? Spinnt er jetzt? Die hat mich natürlich nicht verstanden. Und ich habe mich, wenn ich heute drüber nachdenke, dann muss ich sagen, wie kann der Teufel Menschen verblenden? Ich kann gar niemandem eine Schuld geben oder jemand das vorwerfen, weil ich habe den Mist ja selber gemacht. Ja? Ich weiß ja, warum ich es gemacht habe. Die Menschen sind auf der Suche nach Erlösung. Wenn sie es doch nur verstehen würden, wenn wir ihnen sagen, Jesus ist der Erlöser. Das wünschen wir uns, gell? Dass jeder sagt, oh, wow, das habe ich noch nie gehört. Ja, ich muss zu Jesus kommen. Das wünschen wir uns. Und gebe Gott Gnade dazu, dass es immer wieder geschieht. Diese Frau stand außerhalb des Volkes Gottes, konnte keine Abstammung nachweisen, die ihr was gebracht hätte. Deshalb hielt sie am Glauben an die Barmherzigkeit und Gnade des Herrn fest. Und deswegen ist sie auf das Argument, dass Jesus sagt, es ist nicht recht, gar nicht eingegangen. Ihre Hoffnung ging in eine ganz andere Richtung. Sie hat gemerkt, Recht verhilft mir nicht, zur Erlösung, zum Ziel zu kommen. Ja? Nur Gnade und Barmherzigkeit. In unserem Rechtsstaat versucht jeder nur, Recht zu haben und vergisst dabei völlig, dass die Welt nur durch Liebe richtig funktioniert. Und dass, wo die Liebe herrscht, das Gesetz da unten steht. Der Paulus sagt, dass nur Unheiligen das Gesetz gilt. Gott natürlich. Der Staat sieht es anders, gell? Wenn ich mit dem Auto 70 im Ort fahren werde, erwischt, muss ich zahlen, ob ich will oder nicht. Ja? Manchmal kann man es auch abwenden, zum Beispiel, wenn man einen Strafzettel kriegt, obwohl man auf seinem eigenen Stellplatz steht. Man auch schon erlebt. Ja, ihr lacht. In Mössing genauso wie in Unterhausen. In Mössing haben wir 2 Kundenparkplätze, da dürfen parken, wer will. Da dürfen auch wir parken. Kommt eine unserer Mitarbeiterin raus, hat so einen Strafzettel im Auto. Und da ging sie mit dem Strafzettel zum Landratsamt und hat gesagt, den zahle ich nicht. Warum? Weil das kein öffentlicher Parkplatz war. Das ist unser Parkplatz, da dürfen wir parken. Da kann ich Ihnen verbieten, dort zu parken, aber nicht Sie mir. Knallhart. So geht es manchmal, ne? Komm gleich zum Ende. Also dieser demütige Glaube kommt in ihrer Entgegnung zum Ausdruck und er wird auch belohnt. Markus 7, Vers 29 sagt Jesus ihr die Erhörung ihrer Bitte ausdrücklich zu. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Könnt ihr den Stein sehen, der ihr vom Herzen fiel? Das war kein Stein, das war ein Mount Everest. Was mag das für eine Last gewesen sein für diese Frau? Hast du das in deinem Leben auch schon erlebt, dass Jesus dir so einen Stein vom Herzen nimmt? Ich hoffe, dass du das immer wieder erleben darfst. Aber dann komm zu Jesus und gib nicht auf seine Gnade und Barmherzigkeit zu vertrauen. Was lernen wir aus diesem Bericht des Matthäus und des Markus? Ein Fazit, das ich hieraus ableiten will, ist, ich glaube, Gott will, dass wir unsere Bedenken, etwas leisten zu müssen und seine Hilfe verdienen zu müssen, dass wir das ablegen müssen. Dass wir allein auf seine Gnade und auf sein Erbarmen hoffen müssen. Es gibt Situationen, da müssen wir hinstehen und sagen, nein, so ist es nicht, es ist so, weil das hat Gott uns als seinen Willen offenbart. Ich denke zum Beispiel jetzt, Gott hat für seine Gemeinde eine Ordnung gegeben. Und deswegen glaube ich, sollten wir diese Ordnung auch einhalten. Darauf zu achten, das zu tun, ist nicht falsch. Aber manchmal darf man es nicht zu statisch sehen. Denn die Barmherzigkeit, sagt die Schrift, rühmt sich gegen das Gericht, gegen das Recht. Und ich glaube, wenn Menschen Fehler einsehen und umkehren und Buße tun, dann ist Barmherzigkeit auf jeden Fall angesagt. Aber es gibt auch eine falsche Barmherzigkeit. Die Schrift sagt, wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erfahren. Bei Gott geht das Barmherzigkeit erweisen damit einher, dass ein Mensch sich Gott unterordnet. Und wenn er was falsch gemacht hat, das auch zugibt. Das ist der Wandel im Licht, von dem Johannes in 1. Johannes spricht. Wenn wir unsere Sünden, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit, sagt Johannes. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Vergebung unserer Sünden. Und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das ist wichtig. Ich lese zu diesem Text, zu diesem Gedanken ein Vers. Ich will euch ein paar Bibelverse mitgeben. Wenn ihr einen Zettel habt, schreibt sie auf. Ihr könnt natürlich auch die Aufzeichnung hier anhören. Judas, Vers 21. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Wir bewahren uns selbst in der Liebe Gottes. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das Bleiben in der Liebe ist für einen Christen ganz wichtig, ganz entscheidend. Der Glaube als zweites kann und darf nur auf die Gnade bauen und hoffen. 1. Petrus 1, Vers 13. Ein weiterer wichtiger Vers aus der Bibel. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Der Glaube soll belohnt werden, deshalb dürfen wir die Glaubenshaltung nicht aufgeben. Wie leicht passiert uns das, gell? Dass wir heute im Glauben, dann kommt eine schwierige Situation und wir geben unsere Glaubenshaltung auf. Sollen wir nicht machen. Hebräer 10, Vers 35. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Andere übersetzen hier euer Vertrauen nicht weg. Wie funktioniert es? Über Sprachsteuerung oder irgendwie? Cool. Könnt ihr mir zeigen, wie das geht? Der Glaube muss nicht groß und stark sein, er kann sein wie ein Senfkorn. Matthäus Kapitel 17, Vers 20. Mal sehen, wie schnell das geht. Ich mach weiter. Ich mach ein bisschen schneller, dann kommen die nicht mehr nach. Der Glaube muss also nicht groß und stark sein, sondern er kann sein wie ein Senfkorn. Aber als letztes, der Glaube erringt die Hilfe nicht mit Leichtigkeit im Handumdrehen. Er soll durch die Schwierigkeiten hindurch zur Standhaftigkeit heranwachsen. Da habe ich Römer 5, 1 bis 5 und das ist dann der Schluss. Dann höre ich auf. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir mit Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und ich sage euch was, da wo die Liebe regiert, da ist gut sein. Und lass mir nie vergessen, Liebe ohne Wahrheit gibt es nicht. Deswegen gehören die beiden Dinge immer zusammen. Und darauf müssen wir Acht haben. Ja? Und danken dem Herrn Jesus, dass er so treu ist, dass er uns lieb hat, und dass er uns immer wieder neu zeigt, wo es lang geht. Wir brauchen das immer wieder ganz dringend. Ich möchte noch beten zum Schluss. Danke, Herr Jesus, dass du uns in dem Vorbild dieser Frau gezeigt hast, dass es bei dir nicht um Recht und Gesetz in erster Linie geht, sondern dass du uns lieb hast und dass du uns barmherzig gegenüber sein möchtest. Und Herr, wir sehen aber auch, dass du uns verändern möchtest. Wir sollen so werden wie du. Hilf uns, dass wir das erkennen und dass wir in jeder Situation in unserem Leben das beachten. Herr, hilf uns aber auch da, wo wir hinstehen müssen, den Mut und die Kraft dazu zu haben. Zeig du uns da den richtigen Weg, wie wir das tun sollen. Danke dafür, dass du mit uns gehst jetzt. Preise dich dafür. Amen.